Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Radka Denemarkova ist der nächste Gast auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Radka Denemarkova, ich höre es auch am Applaus, ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Tschechiens. Sie ist auch eine, die immer wieder Tabuthemen aufgreift. Ihr letzter Roman, auf Deutsch jedenfalls ihr letzter Roman, Ein herrlicher Flecken Erde, handelt auch von einem Tabuthema, nämlich von der Vertreibung einer deutschsprachigen Jüdin, also einer Tschechin, die Jüdin ist und deutschsprachig, die das deutsche KZ überlebt hat und dann zurückkehrt in ihre Heimat, in die Tschechoslowakei und dann dort als Deutsche vertrieben wird nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nun präsentieren Sie, die immer wieder solche Tabuthemen in Ihrer Heimat aufgreifen, Ihr Land. Wie ist das denn für eine streitbare, auch politische Schriftstellerin, die durchaus eine kritische Meinung zu der eigenen Heimat und auch zu der Verantwortung ihrer Heimat hat?
Das war so. Ich habe nicht das sowas gewählt, wo ich geboren wurde. Und ich wurde in Tschechien geboren, in Mitteleuropa. Und dann habe ich mir gesagt, in meinen Romanen möchte ich vor allem die Mentalität der Menschen, mit denen ich leben muss, durchleuchten. Und es war für mich große Überraschung, welche Tabus wir haben und worüber man auch in der Literatur nicht gesprochen wurde. Und das habe ich mit den ersten Romanen gemacht, weil sowas wie nationale Mentalitäten, sowas existiert. Und jetzt mit diesem Buch wollte ich auch zeigen, wir sind Teil der Menschheit, weil ich habe mich auch so sehr geschämt, wie wir in Osteuropa immer Gefühl haben, dass unsere Probleme Probleme der ganzen Welt sind. Entschuldigung, meine deutsche Sprache.
Und jetzt haben Sie einen neuen Roman mitgebracht. Zu dem Gastlandauftritt von Tschechien auf der Messe, heute ja leider letzter Tag, ein Beitrag zur Geschichte der Freude. Das ist ein ziemlich distanziert klingender Titel. Man denkt, es könnte auch ein wissenschaftlicher Beitrag sein. Es ist aber unzweifelhaft ein Roman. Es steht auch drauf, Roman, übersetzt von Eva Profuschowa. Bevor wir über die Freude sprechen, die eine sehr verständliche, uns allen nahe Freude ist, warum solch ein Titel?
Das ist ein bisschen provokativer Titel und wie immer, mein Roman ist provokativ, nicht nur was Inhalt betrifft, ja, aber auch gegen Klischee, was Form, Sprache betrifft. Und mental ist es so, weil ich habe die Themen von sexualisierten Gewalt beschrieben und ich habe mir gesagt, im 21. Jahrhundert möchte ich das schon, aber schon wirklich kompromisslos machen. Und ich musste das auch aushalten, wenn ich das geschrieben habe. Also habe ich das so mit dem, von der Perspektive der Schwalben geschrieben. Das hat mir sehr, sehr geholfen, weil die Schwalben fliegen, meine Schwalben fliegen Jahrhunderte um die Erdkugel und sie wissen gar nicht, dass, was sie da Menschen, dass sie das machen. Sie wissen gar nicht, dass Nationalitäten existieren, Staatsgrenzen, Glauben. Sie wissen nicht, dass wir Menschen, was für uns so wichtig ist, dass wir in der Haut der Frau oder des Mannes leben. Und sie verstehen absolut nicht, was wir Menschen da Jahrhunderte, was die dort das machen. Und diese Schwalben haben quasi so wissenschaftliche Konferenz, das ist so mental, und jede von diesen Schwalben von der ganzen Welt bringt einen Beitrag zur Geschichte der Freude. Und die Schwalbe ist sehr, sehr wichtig, weil Schwalbe ist Symbol des Frühlings, das ist Symbol der Hoffnung. Und in der slawischen Mythologie sind Schwalben auch die Seelen der toten Frauen.
Und diese Schwalben haben eine besondere Beziehung zu drei Frauen, auf die müssen wir gleich kommen. Warum eigentlich nur zu den drei Frauen, nicht zu allen? Ihre Erkenntnisse werden sozusagen nur von wenigen wahrgenommen.
Ja, aber diese drei Frauen selbstverständlich helfen und sammeln diese Beiträge, diese Fälle von allen Frauen der Welt. Und kämpfen gegen ein Wort. Sie kämpfen gegen das Wort nur. Weil der letzte Grund, warum ich diesen Roman wirklich hart kompromisslos geschrieben habe, war die Diskussion im Jahre 2009 in Deutschland. Und das war in dem, mit dem, die Lesung mit dem anderen Roman, Ein Herrliche Völker Erde. Und im Publikum saß ein Mann, der hatte diese Familiengeschichte von Vertriebenen von Tschechien, also menschlich, emotionell, habe ich ihn verstanden. Aber er hat mich gefragt, wann werden endlich entschädigt alle vertriebenen Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, wann werden sie entschädigt von der tschechischen Seite? Und ich habe immer wieder wiederholt, ich bin Schriftstellerin, ich bin keine Politikerin. Und dann habe ich ganz spontan auch gesagt, mich interessiert, wann werden endlich entschädigt die Frauen, die damals vergewaltigt wurden, aber von den Soldaten von allen Armeen. Und er hat auch spontan gesagt, aber sie waren nur vergewaltigt. Und dieses Wort nur habe ich mir wirklich wie ein Messer in den Rücken oder einen heißen Stein nach Hause genommen. Und dann habe ich mir gesagt, nur, okay, dann öffne ich dieses Thema von allen Seiten, von allen Perspektiven, aber endlich kompromisslos.
Aber das war im Jahre 2009. Man denkt ja, sie hatte ja einen Roman über die MeToo-Debatte, also über den sexuellen Missbrauch im Stile Harvey Weinsteins oder vieler, vieler anderer vor Augen. Das kann aber nicht sein, denn die Debatte ist ja wesentlich frischer.
Der Roman wurde in Tschechien also 2014 veröffentlicht und jetzt wird er in vielen, vielen Sprachen übersetzt, weil endlich jetzt alle verstehen, was ich gemeint habe. Aber das war immer in der Luft. Das ist keine Aktualität, ja. Aber endlich können wir darüber sprechen. Ich bin auch dankbar für MeToo-Debatte und so weiter, aber diesen Roman habe ich nicht als Aktualität geschrieben, sondern wirklich, es geht um das System, in welchem wir leben. Und wir brauchen das jetzt auch sensible Frauen mit sensiblen Männern zusammenhalten und solidarisieren, dass wir wirklich das endlich ändern. Und da lebe ich wieder in der Welt, wo überall auch politisch diese Typen wieder da sind. Das ist egal, Putin, Trump, unser Präsident, Lukaschenko, Erdogan, Viktor Orban, das sind wieder die weißen, heterosexuellen, hochnäsigen Männer, die einfach überzeugt sind, dass die Welt, Erdkugel für die Spielzeug ist. Nein. Und die, wenn sie schon die eine Frau wahrnehmen, das nur so, das ist ein schönes, junges Ding. Und das ist alles, diese Themen habe ich, wissen Sie, für mich ist es, das ist Frage der Menschenrechte. Auch für die Frauen.
Jetzt denken Sie, Sie haben einen harten feministischen Roman vor sich, in dem auch noch ein paar Schwalben vorkommen. Zunächst aber denkt man, also erstmal muss man sagen, es geht nicht nur um Missbrauch an Frauen, es gibt auch Missbrauch an Männern, der ebenfalls thematisiert wird, wenn er auch nicht im Mittelpunkt steht. Und dann, wenn man anfängt zu lesen, denkt man, man hat einen Roman vor sich, der ein Krimi ist. Es fängt eigentlich an mit einem Toten, es gibt einen Ermittler. Dieser Ermittler verhält sich nicht ganz konform seinen Berufsgesetzen gemäß. Er verliebt sich in die Witwe des Toten. Und sie auch in ihn, es gibt eine Liebesgeschichte, aber sie spielen mit Genrekonventionen, sie spielen auch mit Genres. Der Kriminalroman ist eine Möglichkeit offenbar davon zu erzählen. Warum solche Kriminalromanteile, Versatzstücke?
Das war ein bisschen wie das sarkastisch gemeint, das fängt so an. Ich habe das geschrieben in der Zeit, wo in Tschechien, aber überall, da haben alle nur Kriminalromane gelesen und haben gesagt, ja, das ist jetzt die echte Literatur. Und im Kriminalroman ist es ganz einfach. Also am Anfang ist Opfer, am Ende ist Täter, Happy End, alle sind zufrieden. Aber im Leben ist es nicht so einfach, es ist nicht so schwarz-weiß. Und ich wollte auch zeigen, diese Opfer-Täter-Polarität ist sehr, sehr, sehr problematisch. Und es gibt Fälle, wo die Opfer keine Chance haben. Und das war auch für mich wichtig, das auch als Literatur schreiben. Nicht feministischer Roman, sondern menschlicher Roman. Und auch die Sprache war wichtig, weil Schreiben ist wirklich Kampf, auch um die Sprache. Und es ist sehr, sehr schwierig, Schwalbensprache zu entdecken. Also es ist, die Sprache ist auch etwas zwischen Prosa, Poesie, Essayistik, aber so beide Teile haben sich so geküsst. Und die Sprache ist heute sehr, sehr faul. Man muss über die literarische Sprache mit einer Peitsche stehen, wenn man schreibt, oder heute mit 10 Peitschen.
Wo kommt die Peitsche her?
Die Peitsche kommt her, dass ich auch streng zu der Sprache muss, dass die Sprache nicht lügt. Das musste auch die Sprache, ich wollte auch damit sagen, zum Beispiel, unser Gedächtnis lügt sehr oft, weil viele Fantasie und so weiter, aber zum Beispiel Gedächtnis der Körper lügt nie. Und dafür müsste ich die präzise, prägnante Sprache benutzen.
Das ist eine sehr gedrängte Sprache, die Übersetzerin, ich habe ja nur die deutsche Fassung lesen können, die Übersetzerin Eva Profoschowa gefunden hat für diesen Roman oder vorgefunden hat und übertragen hat ins Deutsche, sehr gedrängt. Es gibt darin auch Passagen, in denen Personalisierungen eine große Rolle spielen. Also das Haus etwa, in dem der Ermittler, der Kommissar seine sehr ungewöhnlichen Ermittlungen vorantreibt, ist das Haus der drei Frauen, die im Zentrum dieses Romans stehen und die den Verbrechern, den Männern, die Missbrauch begangen haben oder begehen, nachforschen. Und er sitzt im Haus und studiert dort ungewöhnlicherweise Akten und sieht sich Fotos an, er hört dort Musik. Dieses Haus wächst. Es gibt auch andere Dinge, die eine Eigendynamik haben. Neben den Schwalben weitere fantastische Elemente. Das ist auch alles von Ihnen mit der Peitsche gefunden worden.
Das war diese Peitsche. War das, wissen Sie, das ist das Thema, das wirklich sehr, sehr ernsthaft ist. Und damit spielt man nicht. Und ich in meinem Alter, wenn ich habe lange, lange schon Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube nicht den Konstrukten von Politikern, von Historikern und so weiter. Ich meine, in meinem Alter, jetzt bin ich in dieser Phase, kann nur Roman diese Wahrheit sagen. Von allen Perspektiven. Er kann auch verschiedene Schicksale auch zeigen, was das für die Opfer bedeutet. Das ist wichtig, dass von den Perspektiven von der Opfer es zu sehen. Die Opfer schämen sich. Da sollten sich die Täter schämen.
Das ist eine der berührendsten Szenen oder der berührendsten Mitteilungen in dem Roman. Es gibt verschiedene Szenen, in denen Qual, Opfer, Torturen geschildert werden und in denen die Körper entgegen dieser Qual und entgegen der Folter Lust empfinden, was äußerst demütigend ist für die Menschen, die diese Qual erleiden und die dann doch zu sexuellen Handlungen gezwungen werden und merken, dass es eine Ejakulation gibt, dass es eventuell einen Orgasmus gibt, das ist natürlich total verstörend. Das ist eine der zentralen Positionen in Ihrem Roman, auch dass Sie sagen, es gibt ein Körpergedächtnis und dieses Körpergedächtnis muss aufgelöst werden. Das ist so eine posttraumatische Behandlungslehre, die Sie dort auch offenbar rezipiert haben. Und die drei Frauen sind nicht umsonst in drei verschiedenen Berufen tätig. Lass uns zu den drei Frauen kommen. Erstmal, dass es vielleicht drei sind. Drei ist ganz wichtig im Roman. Es gibt drei ältere Frauen, die sich gegen diesen Missbrauch wehren. Und das tun sie auf der ganzen Welt. Der Roman spielt in England, es gibt einen Fall in Indien und es gibt den Ermittler in Prag, wo es ebenfalls Fälle dieses Missbrauchs gibt. Ein großes Archiv. Ein globaler Roman. Warum aber drei? Warum diese Dreiteilung?
Na, die sind eigentlich vier oder waren vier, aber eine hat Selbstmord begangen. Das muss ich sagen. Und sie kämpfen auch im Namen von dieser Freundin.
Und, wir können kurz sagen, zu der Freundin, weil dort taucht eine zentrale Formulierung auf. Es ist eine Frau namens Ingrid, eine Überlebende eines deutschen KZ, die nach dem Krieg sich einsetzt für die vergewaltigten Frauen im Krieg und die versucht mit Simon Wiesenthal, der bekanntermaßen Nazis gejagt hat, zu kooperieren. Der will davon nichts wissen.
Ja, weil das ist wieder dieser Unsinn, dass wir immer diese Folterungen oder was Schlimmes passiert oder wer wäre größere Opfer. Und das, damit möchte ich auch kämpfen. Es ist egal, selbstverständlich, es gibt schlimmeren Sachen, aber dass jeder Mensch, dem nicht möglich ist, sein eigenes Leben zu leben und der missbraucht ist oder so, Das ist Verbrechen. Und damit wollte ich auch endlich sagen, zum Beispiel Vergewaltigung ist Verbrechen. Das hat mit dem Sex nichts zu tun, egal ob der Körper auch Orgasmus hat. Oder das sind diese dann die ewige Diskussionen. Nein, das ist Frage der Macht. Also da, und da ist, das ist immer, wenn, das ist egal ob Frau oder Mann. Wenn jemand frustriert ist, hat er immer da noch ein Kriegsfeld, wo er Selbstbewusstsein holen kann. Und das ist Körper des Schwächeren.
Jetzt habe ich erwähnt, es gibt eine Dreiteilung, habe ich gar nicht erzählt, es gibt eine Dreiteilung in dem Roman auch. Ja. Es gibt drei Teile im Roman mit Prolog und Epilog zusammen. Das ist natürlich eine mythologisch sehr wichtige Form. Obwohl Ingrid als Wiesenthal im Rock, als Simon Wiesenthal im Rock daherkommt und damit dann die drei zu vieren macht. Drei ist ganz wichtig.
Ich wollte nicht alles verraten, weil das sind Überraschungen, steht für, auch für die Leser, Leserinnen. Ich habe mich auch bemüht, auch diese ernsthaften Themen spannend zu schreiben. Also das ist immer wieder, die gehen mit diesen Hauptfigur, mit den Ermittler, das Pilger, dieser Polizist. Und vor ihm öffnet sich langsam die Welt und auch für Leser, Leserinnen. Und sie müssen immer überrascht sein. Dieser Mann war für mich wichtig als Zentralfigur, weil ich habe ihn nicht so gerade intelligent geschrieben, aber er hat guten Herzen. Und das brauchen wir, solche Menschen. Und auf einmal instinktiv spürt er, ja, da ist wirklich in dieser Welt etwas falsch. Wir könnten da endlich im 21. Jahrhundert in dieser Sklaverei wirklich Schluss machen.
Aber es hat sich ja auch, glaube ich, also spätestens seit den jugoslawischen Kriegen in dieser Position, dass Frauen eben immer Opfer sind, Zivilistinnen also, etwas geändert. Also es ist, glaube ich, auch nochmal durch die UN bekräftigt worden, dass es ein Kriegsverbrechen ist, dass gezielt in jugoslawischen Kriegen Frauen vergewaltigt wurden.
Das war auch Frauenkörper, auch Kriegswaffe.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass wir in der besseren Welt leben, aber das ist der erste Schritt, ist, dass wir das alles benennen, dass wir jetzt klare Meinung haben und dagegen Nein sagen. Und ich habe vorher immer, ich war immer sanft und ich habe immer darüber nachgedacht, ob Täter unglückliche Kindheit hatte oder sowas. Nein, für mich sind jetzt nur die Opfer wichtig, auf allen Ebenen der Gesellschaft.
Dann kommen wir jetzt. Das berührt sich mit dem Roman sehr stark, weil man dauernd das Gefühl hat, was passiert da. Dann berühren wir jetzt diese moralisch sehr zentrale Frage, was machen die Frauen da eigentlich? Sie haben es nicht geschafft, Gesetzesänderungen in ihren Ländern zu bewirken. Das hat auch Ingrid nicht geschafft. Also sind sie dabei, Selbstjustiz zu üben.
Ja, und das muss der Leser, Leserin, die müssen sich selbst entscheiden. Ich habe das so auch nicht aus konfrontativ geschrieben. Nichts ist schwarz-weiß. Sind diese drei Frauen Heldinnen oder sind die Mörderinnen? Was bedeutet Selbstjustiz? Aber welche Möglichkeiten zum Beispiel auch die Opfer haben, die sonst niemand wahrnimmt?
Es gibt ja verschiedene Arten von Opfern in Ihrem Roman, der mit diesem Phänomen sehr distanziert und sehr differenziert umgeht. Es gibt nämlich Opfer, die sozusagen wiederum zu Tätern werden, weil sie gedemütigt worden sind und dann sich weiterhin unterworfen fühlen, unterworfen auch sind und dann dem Täter, der ihnen Leid angetan hat, weiter zuarbeiten. Eine Szene in den USA ist dort. Und es gibt die Opfer, in denen dieser Schmerz und auch das Ereignis so verschlossen ist, dass sie darüber gar nicht reden können, es auch gar nicht mehr erinnern können. Nur in Situationen, das kennen wir von den posttraumatischen Belastungen, in Situationen bricht dann dieser Schmerz wieder auf. Sie benutzen da auch verschiedene Textformen. Es gibt zum Beispiel kursive Passagen von einem Opfer, die schildert, wie sie in ein solches Lusthaus für Männer eingerichtet, von Männern eingerichtet, hineingeführt wurde als Schülerin, Julie ist es, glaube ich, die darüber auch nicht reden kann und die von den drei Frauen begleitet wird, vor allen Dingen von einer Yogalehrerin, um irgendetwas zu erfahren über sich selbst. Der Roman hat dort dadurch verschiedene Ebenen. War das von Anfang an für Sie klar, dass Sie verschiedene Positionen dort einnehmen wollten? die auktoriale Erzählerin, die Allwissende, dann diese Ich-Erzählung in Kursiv von Julie, um die Opferperspektive deutlich zu machen, oder hat sich es beim Schreiben ergeben?
Nee, das war schon vorher klar, weil ich, das war wirklich wie Faust ins Gesicht, dieses Wort nur. Und dieses Wort nur wirklich fliegt durch den ganzen Roman aus Schwalbe. Ja. Das ist auch interessant in der tschechischen Sprache. In der tschechischen Sprache heißt nur Jen. Und Jen, anders geschrieben, ist in der chinesischen Sprache auch Schwalbe. Also das sind auch diese Spiele, mit der, das ist sehr, sehr schwierig, es zu übersetzen in die, jetzt in die Fremdsprachen. Aber mir war es klar, ich muss das jetzt wirklich von allen Perspektiven, in allen Ländern, das ist nichts schwarz-weiß, das ist nicht. Und wenn mir jemand also gesagt hat, zum Beispiel, ja, wie diese Frauengeschichten, dann habe ich mir gesagt, ja, wenn die Mehrheit der Männer vergewaltigt wurde in allen Jahrhunderten, dann schreibe ich dasselbe über Männer. Das ist einfach die Realität. Und das, aber das war mir klar, ich muss die neue Sprache finden und ich muss neue Komposition finden. Weil das muss wirklich, also dieser Roman sollte nicht Nachspeise nach dem Abendessen sein. Das sollte wie vom Fisch, diese Gretel. Oder ja, wenn man, wissen Sie, was ich meine, wenn man isst zum Beispiel Fisch und ein Gerät von im Hals,
Stecken bleibt.
Ja. Das sollte dieser Roman sein. Und selbstverständlich, da musste ich lange, lange vorbereiten, recherchieren, darüber nachdenken. Das war die längste Zeit. Das Schreiben war dann kurz. Aber ich musste das alles vergessen und fiktive, die Essenz davon machen. Das kann nur Roman, nur Literatur.
Es gibt einmal im Roman, ich frage deswegen danach, weil es auffällig ist, dass es verschiedene Ebenen gibt, einmal im Roman eine Ich-Erzählerin, die taucht vorher nicht auf und danach auch nicht wieder. Die ist nur einmal so mitgenommen, dass sie dringend Alkohol trinken muss. Und zwar mitgenommen vom Aufgeschriebenen. Wo kommt denn die her?
Das möchte ich nicht verraten.
Gut.
Geht es?
Gut, nicht das muss es auch sehen. Geben.
Vielleicht okay. Dann privat.
Okay. Es gibt einen weiteren Satz, den ich, nachdem ich Sie unbedingt fragen wollte. Es heißt immer wieder, die Schönheit muss immer wieder zertrümmert werden, damit sie lebendig bleibt. Das wiederholen Sie wie ein Refrain. Und das ist im Angesicht dieser Qualen und dieser Torturen und der Zwänge und des Missbrauchs ein sehr verwirrender Satz.
Ja, aber das wiederholt sich auch biologisch. Es ist etwas auch biologisch in Männern. Das ist auch, wenn ich darüber gelesen habe, das ganz einfach. Das hat etwas mit dem Testosteron zu tun. Aber das war nicht Thema von diesem Roman.
Aber ich habe das Ganze als einen sehr hoffnungsvollen Satz gelesen, sozusagen. Das ist ja.
Aber das ist nicht. Es gibt. Es ist für mich schon. Aber das wiederholt sich so sehr. Das ist diese Provokation. Das ist diese Schönheit, kann uns auch provokativ, dass wir die fertig machen. Und das ist so auch auf der metaphorischen Ebene auch ähnlich. Und das damit hat auch Kunst auch sehr, sehr oft gearbeitet mit dieser Metapher. Aber ich finde das also so stark. Und es wiederholt sich auch ein Satz, und das ist dieser Satz, wie viel steckt in Routine und Ritualen. Und das sind diese, die wir alle unter der Haut haben. Zum Beispiel diese, wir haben in Osteuropa so tiefe patriarchalische Muster unter der Haut, aber die Frauen auch die Männer. Und auch diese Muster möchte ich öffnen und beschreiben, worum es geht und warum es schadet.
Das war Sie haben ja eine Liebesutopie im Roman. Es gibt ja den Ermittler, der sich verliebt in die Witwe, auch sie in ihn. Und die beiden formulieren einmal dass die Utopie dieser Liebe, nämlich in freier Kommunikation sich radikal alles sagen zu können, was möglich ist. Das ist die Gegenposition, nicht?
Gegenposition. Das war der Titel, ein Beitrag zur Geschichte der Freude. Die Freude, das ist Sex. Sex ist die Freude, aber das ist Freude, wenn die zwei Menschen respektvoll gemeinsam leben. Und ich brauchte aber, das war auch für mich wichtig, diese Liebe, weil dieser Polizist, diese Hauptfigur, das ist meine Erfahrung, wenn die Männer auch verliebt sind, sind sie auch ein bisschen sensibel auch zu den anderen Themen. Und da können wir die gemeinsame Sprache schneller finden. Und er denkt in diesem Kontext auch über eigene Geschichte, weil ich brauchte diese Ebene, das ist politischer, gesellschaftlicher Roman, ja, aber sehr, sehr intimer Roman. Also das musste ich auch diese Ebenen, diese beiden Ebenen da haben. Aber wir sprechen nur so über diese ernsthaften Themen. Darf ich jetzt einen Satz lesen? Das ist Motto von Astrid Lindgren. Darf ich das jetzt lesen?
Ja, okay. Ja, doch, machen Sie es. Machen Sie es. Unbedingt. Ja, dann jetzt. Also es ist etwas am Anfang des Buches und warum sollten Sie es jetzt nicht lesen?
Aber das ist Motto. Das ist Motto von diesem, an dieser Stelle.
Und es berührt sich
jetzt
auch.
Jetzt habe ich ganze Dramaturgie kaputt gemacht, aber das war jetzt spontan. Es gibt mehrere Mottos in diesem Buch, aber ich finde das schön, weil das ist diese Freiheit für alle. Das ist von Astrid Lindgren. Es gibt kein Gesetz, das alten Frauen verbietet, auf Bäume zu klettern.
Sie tun es fast, muss man sagen. Sie tun aber alles andere, was sich irgendwie auch nur denken lässt. Und sie tun es auf eine sehr individuelle Weise, sind auch teilweise erschöpft, sie haben ganz andere Ziele. Es gibt, ich möchte noch nach einem Auszug fragen, der im Buch auch auftaucht, auch eine andere Textebene. Es gibt noch einen Textteil, der wiederum von Edward Beneš handelt, dem ersten Präsidenten der Tschechoslowakei nach dem Krieg. Also ich glaube, er war in der Exilregierung in London und kehrte dann zurück. Und das hat mich verwundert. Ich habe gedacht, da taucht wieder Ihre Obsession auf, sich mit Beneš zu beschäftigen nach 45. Warum Beneš?
Weil eine von diesen Hauptfiguren schreibt Romane und Monographien über großen Persönlichkeiten in der Geschichte und das sind vor allem die Männer und so weiter. Und jetzt hat sie auch diese Biografie über Edvard Beneš, über den zweiten damals tschechoslowakischen Präsidenten geschrieben. Und jetzt muss ich wieder den Inhalt verraten.
Also, Sie müssen nur sagen, warum.
Text. Aber das war für mich wichtig, weil wenn man Tschechien immer erwähnt, dann sind da zwei Präsidenten. Der erste Präsident, Herr Masaryk und Václav Havel. Und das sind für mich große Vorbilder. Aber für die Mentalität, für die tschechische Mentalität, für alle problematischen Seiten ist für mich sehr, sehr wichtig Edvard Beneš. Das ist auch, das gehört auch dazu Gleichgewicht in diesem Roman, weil ich beschreibe System und da beschreibe ich aber, was das bedeutet, wie denken diese Typen, die an der Politik sind und unser System bestimmen, wie ich gesagt habe, diese elitäre, europäische, hochnäsige, weiße, heterosexuelle Männer, die es geht nur immer um die Macht, nicht um die Solidarität, Mitleid, Empathie. Und das war wichtig für mich.
Es geht ja auch bei Ihnen immer um die Macht. Sie haben bereits mit dem letzten Roman, der jetzt in Tschechien erschienen ist und der von China handelt, auch schon mit der Macht wieder zu tun bekommen, denn Radka Denemarkova hat Einreiseverbot in der Volksrepublik China, seitdem sie sich in Interviews und mit ihrem Roman mit der Macht angelegt hat. Nicht anders kann man es sagen. Wir haben ja erstmal knapp 400 Seiten, 350 Seiten von ihrem neuen Roman zu lesen. Ein Beitrag zur Geschichte der Freude, erschienen bei Hoffmann und Campe. Ich danke Ihnen sehr, Radka Denemarkova, für das Gespräch.
Danke, danke. Danke für die Fragen. Danke.
Pardon. Und es geht.
Ich habe Fehler gemacht mit dem Zitat.
Ja, einen Blick. Und hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter dasblauesofa.de und dreisat.de/Buchmesse geht es gleich weiter mit Angela Kraus im Gespräch mit Hans-Dieter Heimendahl. Vielen Dank.